Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Ich werde auf dem kommenden Bundesparteitag im Mai nicht erneut für das Amt mich bewerben. Es ist die richtige Entscheidung, für einen Generationswechsel zu sorgen.
Vorbei, Guido, vorbei. Guido, goodbye.
Im liberalen Sinne heißt liberal nicht nur liberal.
Die Partei, die früher in der Mitte stand, ist heute lobbyhörig und arrogant.
Goodbye. Fest steht, dass allen klar ist, dass wir die Palette der Themen erweitern müssen.
Der Liberalismus ist nicht nur ein gutes Steuerkonzept, nicht nur gute Wirtschaftspolitik, sondern Liberalismus ist eine Geisteshaltung und das möchte ich deutlich herausstellen als bisher.
Es wird mit Sicherheit Justierungen geben. Mit Sicherheit werden wir auch neue Schlüsselprojekte für uns definieren.
Also es muss aufhören, dass wir Slalom fahren, sondern wir müssen wieder Abfahrt fahren.
Aber das programmatische Konzept, die politische Identität der FDP bleibt erhalten.
So, der Liberalismus ist also eine Geisteshaltung und die bleibt bestehen. Und jetzt soll es Philipp Rösler richten, wie eben in den Nachrichten gehört. Das muss eine ganz gar fürchterliche Schrecksekunde gewesen sein, als die Liberalen nach dem Wahldebakel ihren großen Vorsitzenden durch gezielte Wadenbisse zur Seite gedrängt hatten und an ihm vorbei in die Zukunft blickten. Was sahen sie dort? Leere. Wenn Westerwelle beiseite tritt, gibt er den Blick frei auf das, was von der FDP übrig ist. Und das hat dann gerade noch rechtzeitig auch der Generalsekretär der Partei bemerkt. Wir brauchen ein Programm, sagt Christian Lindner. Offenbar ist der FDP eben dieses abhanden gekommen. Was bei den deutschen Liberalen derzeit deutlich wird, ist durchaus nicht nur ihr Problem. Die programmatische Lücke ist kein Alleinstellungsmerkmal der FDP. Oder könnten Sie jetzt genau sagen, wofür die CDU und wofür die CSU stehen? Was ist das politische Projekt der Union? Mal vom Machterhalt abgesehen. Oder die SPD, was wäre wohl ihr politisches Projekt? Mal vom Machtgewinn abgesehen. Parteien ohne Programm. Sind sie noch zu retten? Das ist die Frage, der wir heute im Tag in HR2 Kultur nachgehen. Aber bleiben wir mal beim Liberalismus, der eine Geisteshaltung sei, wie eben gehört. Die FDP steht derzeit vor dem Nichts. Aber sie kommt da natürlich nicht her. Sie hatte auch mal ein Programm. Wenn das so ist, dann könnten Rösler und Lindner da jetzt ja anknüpfen. Aber was genau wäre das, wo sie anknüpfen könnten? Eberhard Nimbach.
Liberale Politik ist eben nicht Politik der SPD in netterer Form und auch nicht Politik der CDU im Stromlinienlook.
Auch Hans-Dietrich Genscher hat während seiner politischen Karriere immer wieder engagiert erklären müssen, wozu seine Partei eigentlich da ist. Er hat schließlich selbst den fliegenden Wechsel von der SPD an die Seite der CDU Helmut Kohls vollzogen. Unabhängiges Korrektiv konnte man die FDP nennen oder auch Opportunistenpartei, je nach Standpunkt. Unabhängigkeit, Freiheit, Eigenverantwortung, keine Bevormundung, das waren im 19. Jahrhundert revolutionäre Forderungen der Liberalen. Später entstand auf der einen Seite die Arbeiterbewegung, die sozialistische und sozialdemokratische Parteien hervorbrachte, und auf der anderen Seite waren die oft kirchlich geprägten Konservativen. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war da immer auch Platz für die Liberalen irgendwo dazwischen. Sie verteilten sich aber auf verschiedene Strömungen und Parteien. 1948 gründeten ehemalige Mitglieder der Deutschen Demokratischen Partei DDP und der Deutschen Volkspartei DVP, die heutige FDP. Von Anfang an gab es immer mal wieder Streit. Das Spektrum reichte schließlich von stramm Nationalliberalen bis zu linken Sozialliberalen, die sich bis Anfang der 80er Jahre an der Seite der SPD wohlfühlten. In den Oppositionsjahren unter der rot-grünen Bundesregierung stand die FDP für mehr als nur Steuersenkungen. Damals griff zum Beispiel Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger Schröder und Fischer wegen ihrer Außenpolitik an, die zu wenig auf Menschenrechte achte.
Einmal hat die Bundesregierung bisher deutlich versagt, wenn es um Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien geht. Hier ist von Seiten der Bundesregierung in ihren bilateralen Kontakten mit der russischen Regierung kein ernstes Wort erfolgt.
Leuthäuser-Schnarrenberger war einst wegen des großen Lauschangriffs als Justizministerin unter Kohl zurückgetreten. Das galt auch mal als liberal. Manche sagen ja, dass heute längst alle Parteien irgendwie liberal seien. Freiberufler und Besserverdienende fühlen sich heute auch bei den Grünen wohl. Das hat's den Liberalen in den Jahren unter den Vorsitzenden Wolfgang Gerhardt und Guido Westerwelle nicht leicht gemacht. Es blieb zuletzt der Eindruck, dass die FDP zur reinen Wirtschaftsklientelpartei wurde, deren Programm im Grunde aus zwei Punkten bestand: Steuersenkungen und Guido Westerwelle selbst. Stellt sich die Frage, was jetzt bleibt, ohne Steuersenkungen und Westerwelle. Vielleicht lohnt ja der Blick zurück. Thomas Dehler, nachdem die FDP-Parteizentrale in Berlin benannt ist, verkündete schon beim Parteitag 1956:
Die Freien Demokraten bekennen sich erneut zu der von ihnen seit ihrem Bestehen konsequent vertretenen Politik der freien, sozial verpflichteten Marktwirtschaft. Sie wenden sich gegen die zunehmende, gezielte Verteilung zu viel entnommener Steuermittel und fordern echte Steuersenkung und eine Vereinfachung des Steuersystems. Die Freien Demokraten bekennen sich zu einer aktiven Sozialpolitik, zu einer umfassenden Sozialreform und der Einbeziehung des gesamten Sozialleistungssystems.
Dehler in den 50er Jahren. Professor Theo Schiller, Politologe an der Uni Marburg mit Schwerpunkt Demokratieforschung und Entwicklung des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwing.
Sie waren einmal vor vielen Jahren Bundesvorsitzender der Jungdemokraten, so hieß damals die Jugendorganisation der FDP, die inzwischen Junge Liberale heißt, und Sie saßen im Präsidium der Partei. Dann sind Sie ausgetreten, weil sich die FDP von ihrer liberalen Grundhaltung entfernt hat. So haben Sie das einmal begründet. Was war denn das Liberale damals? Was machte eine liberale Partei aus und was würde sie vielleicht heute ausmachen?
Nun, zunächst muss ich korrigieren, ich war nicht im Präsidium, sondern im Bundesvorstand.
Im Bundesvorstand,
das ist
okay.
Ein viel größeres und ja, etwas verstreuteres Gremium. Ja, wenn man die Entwicklung, die programmatische Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten betrachtet, so hatte ja im Laufe der 60er Jahre und der 70er Jahre die FDP eine wirklich innovative Entwicklung zu einem sozialen Liberalismus genommen, wie er in den Freiburger Thesen niedergelegt war. Sie hatte auch, und das ist, glaube ich, heute ganz wichtig zu erinnern, Anfang der 70er Jahre als erste Partei ein umfangreiches umweltpolitisches Programm aufgenommen und hat damit wirklich auch Grundlagen für die Umweltpolitik geschaffen. Auch dieser Impuls ist für diese damalige Zeit außerordentlich wichtig. Sie hatte Bildungspolitik als einen zentralen Bereich zur Schaffung von mehr sozialer Chancengleichheit verstanden. Also Hildegard Hambrücher, Ralf Dahrendorf, Bildung ist Bürgerrecht, nicht wahr? Also da hat man gesehen, es ging eben nicht nur um Wirtschaft, Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftsinteressen, sondern um sehr viel breitere Interessen von Bürgern, insbesondere wenn sie in ihrer in der Startphase ihres Lebens sind. Mhm. Auch dieser Punkt ist ja doch weitgehend jetzt in den letzten 2-3 Jahrzehnten verloren gegangen.
Nun haben Sie ein paar Punkte genannt. Den Marktliberalismus, den haben wir eben schon im Beitrag gehört, das ist klar. Also nicht Wirtschaft, sondern Marktpartei war die FDP früher mal. Dann die Bürgerrechte eben genannt, dann die Umweltpolitik eben genannt und die Bildungspolitik eben genannt. So, könnte sich die FDP darauf heute besinnen, das wieder hervorholen? Bei den Bürgerrechten hätte sie eine Justizministerin, die gerade heute kam die Meldung, Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger wendet sich gegen den neuen CSU-Innenminister, der sich ja gerade profiliert, wieder mal mit der Vorratsdatenspeicherung. Jetzt sollen unsere Telekommunikationsdaten doch ein halbes Jahr gespeichert werden und die Justizministerin sagt Nein dazu. Also da hätte man jemanden, der zumindest in dieser Sache profiliert wäre.
Ja, da hätte man jemand, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger ist ja auch in ihrer Position, in ihrem Programmbereich und in ihrem Funktionsbereich als Justizministerin sehr glaubwürdig. Und hier, denke ich, gibt es auch am ehesten innerhalb der Partei und auch in der Wählerschaft Anknüpfungspunkte, um diese Grundlagen jedes Liberalismus, wie er im 19. Jahrhundert mal entstanden ist, einfach gegen die Übermacht von Staat, aber auch von Großorganisationen zu stärken. Und hier gibt es ja heutzutage unter heutigen technischen Bedingungen des Netzes, der Datenspeicherungsmöglichkeiten und so weiter, der Überwachungsmöglichkeiten des Kontrollstaates, sehr, sehr viel zu tun. Und das wäre in jedem Fall ein ganz fundamentaler Bereich.
Das wäre der eine. Da wäre auch noch nicht so viel besetzt, wenn man mal absieht davon, dass die Grünen das auch machen und die Piratenpartei da auch schon einiges zu sagen hat, obwohl die natürlich noch lange nicht im Bundestag ist. Die Umweltpolitik ist aber nun eindeutig besetzt. Da hat die FDP lange nichts getan und wird auch nicht keinen grünen Zweig ernten können so schnell. Die Bildungspolitik, Herr Professor Schiller, ist auch irgendwie anders besetzt. Wir haben eine Arbeitsministerin, die vorher Familienministerin war und die trotzdem, obwohl sie gar nicht mehr im richtigen Ressort ist, jetzt trotzdem noch Bildungspolitik macht.
Ja, es wird natürlich in der heutigen Parteienlandschaft, die ja noch ausdifferenzierter ist als vor 30 Jahren, immer auch Konkurrenzlagen geben. Das ist im Bereich der Umweltpolitik klar mit den Grünen. Das ist im Bereich der Bildungspolitik sicherlich sowohl durch die Grünen als auch durch die Sozialdemokraten der Fall. Und selbst innerhalb der Union hat es ja gewisse Ansätze gegeben. Aber eine Partei wie die FDP, die so sehr auf die Eigenverantwortung Aktivierung der Eigenkräfte und auch der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit des Individuums abstellt, muss natürlich ein solches Feld entwickeln und pflegen. Sie kann da nicht abseits stehen, weil sie sonst in einem zentralen Feld, in dem soziale Chancen, Lebenschancen verteilt werden, nicht präsent ist und dort keine Glaubwürdigkeit entwickeln kann.
Also die beiden Punkte Bürgerrechte und Bildungspolitik, das müsste sie besetzen. Kommen wir zu dem zentralen Punkt der Wirtschaftspolitik. Marktliberalismus, habe ich vorhin erwähnt, ist was anderes als das, was die FDP zurzeit gemacht hat, oder?
Ja, also sicherlich gehört zum historischen Strang des Liberalismus Markt und Wettbewerb. Aber schon das Freiburger Programm hat ja hier sehr grundsätzlich definiert, dass man Markt und Wettbewerb nicht mit Kapitalismus in hochkonzentrierter Form verwechseln darf. Das heißt, wenn man Markt und Wettbewerb hochhalten will, dann muss man natürlich diese Regulierungsmechanismen unserer Wirtschaftsordnung auch in Distanz zu den wirtschaftlichen Großorganisationen, zu den Großkonzernen ausgestalten. Und hier hat man natürlich in den letzten 20, 25 Jahren von der FDP gar nichts gesehen. Wenn ich mich daran erinnere, dass um die 90er Jahre herum schon einmal eine Ministerentscheidung getroffen worden war, gegen ein kartellrechtliches Verbot eines riesigen Zusammenschlusses damals, also Daimler und Dornier und anderes. Da hat man also sogar die Kartellamtsentscheidungen ausgehebelt zugunsten einer noch größeren wirtschaftlichen Ballung. So etwas kann natürlich nicht den Grundüberzeugungen von Liberalen entsprechen.
Also die Liberalen müssten sich dem eigentlich entgegenstellen?
Sie müssen sich dem entgegenstellen. Und auch heute gäbe es dafür sehr anschauliche Beispiele. Wir reden ja gerade über Atompolitik zum Beispiel. Ich meine, das ist ja ein hochkonzentriertes Feld der Großkonzerne, die hier Elektrizitätswirtschaft in Deutschland monopolartig oder oligopolartig betreiben. Und hier, denke ich, liegt jetzt auch eine ganz entscheidende Chance. Natürlich muss man die Energiewende auch durch wirtschaftliche Strukturen gestalten. Hier geht es um Dezentralisierung. Diese ganze Entwicklung kann man nur durch dezentrale Strukturen voranbringen. Und hier wäre jetzt in der Tat eine solche auf Dezentralität, auf Wettbewerb, auf marktliche Innovation ausgerichtete Wirtschaftspolitik gefragt.
Also Regulierung.
Regulierung oder Beseitigung jedenfalls von falschen Regulierungen. Ich meine, wir hatten ja bisher massive Regulierung durch diese Monopolstellung der Energiekonzerne.
Also weg mit den Monopolen der großen Konzerne.
Ja, ganz genau.
Das wäre FDP-Politik in Ihren Augen?
Das müsste es sein, ja.
Interessant. Mal sehen, was da von übrig oder was davon in dieser neuen Partei oder der sich gerade neu erfindenden Partei tatsächlich ankommt. Professor Theo Schiller, Politologe an der Uni Marburg, recht herzlichen Dank. Was wir da eben erörtert haben, was wäre eine neue FDP, die sich auf die alten liberalen Werte besinnt, war alles eine Sache mehr im Konjunktiv, eben schon erwähnt, und ein Blick allein auf die deutschen Liberalen, besser sogenannten Liberalen. Schauen wir jetzt mal zu den Nachbarn. Wie steht es dort um die Liberalen? Andreas Reuter schaut für uns auf die liberale Fraktion im Europaparlament.
84 Liberale sitzen im Europaparlament. Sie bilden die ALDE, die Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, wie die Fraktion offiziell heißt. Ihr Vorsitzender ist der frühere Regierungschef von Belgien, Guy Verhofstadt.
Our group has a clear pro-European political agenda.
Unsere Fraktion hat eine klare pro-europäische Agenda. In den nächsten 5 Jahren werden wir hart dafür arbeiten, die Krise zu bekämpfen und neue Jobs zu schaffen. Wir werden auch weiter gegen Diskriminierung kämpfen und die Gleichheit fördern. Wir wollen unsere Wirtschaft grüner machen und unsere Union im Ausland stärken. Diese Prioritäten sind gut ausgewählt, um eine freie, faire und offene Gesellschaft aufzubauen, sagte Verhofstadt zu Beginn der Legislaturperiode. Chefin der deutschen Liberalen im Europaparlament ist Silvana Koch-Merin. Die Vertraute von Guido Westerwelle profiliert sich vor allem mit allerlei Kampagnen gegen das Parlament als Wanderzirkus zwischen seinen beiden Tagungsorten Brüssel und Straßburg.
Es ist eine unglaubliche Verschwendung von Geld, von Arbeitszeit, dass man die ein und selbe Institution hin und her schickt auf eine Reise. Das macht keinen Sinn und führt zu nur mehr Europaverdruss.
Wolf Klinz aus Frankfurt, der Vorsitzende des Sonderausschusses für den Kampf gegen die Finanzkrise, steht für den Wirtschaftsflügel der Liberalen. Über Alexander Graf Lambsdorff, Neffe des bekannten altliberalen Otto Graf Lambsdorff, sagen manche, er könnte sogar das Zeug zum Außenminister haben, wenn er in Deutschland nur bekannter wäre. Der 44-Jährige jedenfalls scheint zu wissen, dass das ein schwerer Job sein muss und verteidigt die vielfach angefeindete EU-Außenministerin.
Lady Ashton hat ja im Grunde einen unmöglichen Job. Sie soll das machen, was früher Herr Solana gemacht hat, das machen, was früher Frau Ferrero-Waldner gemacht hat und das machen, was die rotierende Präsidentschaft bei den Außenministern gemacht hat. Das heißt, 3 Jobs auf einmal. Es ist völlig klar, sie kann nicht überall zur gleichen Zeit sein. Deswegen glaube ich, dass hier noch nachgebessert werden muss.
Bunt und zusammengewürfelt jedenfalls ist die liberale Fraktion in Europa. Die Abgeordneten kommen aus 19 Ländern und sogar aus 28 Parteien. Das Besondere an der ALDE-Fraktion nämlich ist, in ihr haben sich gleich 2 europäische Bündnisse aus liberalen Parteien zusammengetan, die in ihren Heimatländern durchaus in Konkurrenz zueinander stehen können. In den Niederlanden etwa gibt es außer der rechtsliberalen Partei von Regierungschef Mark Rutte, die offen mit dem islamfeindlichen Geert Wilders paktiert, auch noch eine ausdrücklich linksliberale Partei. In Den Haag sind sie sich nicht grün, in Brüssel sitzen sie in einer gemeinsamen Fraktion. Und beide Flügel kommen zu ihrem Recht, beobachtet der Wissenschaftler Simon Hicks, der das Abstimmungsverhalten der Fraktionen im Europaparlament analysiert. Weil es dort keine feste Koalition gibt, bilden sich die Mehrheiten immer von Fall zu Fall. Und so stimmen die Liberalen bei Themen der Wirtschaft gern mit den Konservativen, in Fragen der Bürgerrechte dagegen eher mit Sozialdemokraten und Grünen. ALDE, sagt Simon Hicks, spielt im Parlament die Rolle des Königsmachers.
ALDE is playing the role as the kingmaker.
Die Fraktion kann sich aussuchen, mal eine Koalition mit den Rechten zu schmieden und mal mit den Linken. Und so stand sie bei 95% aller namentlichen Abstimmungen auf der Seite der Sieger. Die Christdemokraten und die Sozialdemokraten haben deutlich mehr Abgeordnete, aber die Liberalen entscheiden, wo es lang geht, je nachdem, auf welche Seite sie sich schlagen. Und darum, schlussfolgert Simon Hicks, sind eigentlich die Liberalen die mächtigste Fraktion in Europa.
Parteien ohne Programm sind sie noch zu retten, der Tag in HR2 Kultur. Wenn Westerwelle beiseite tritt, gibt er den Blick frei auf die Partei, die bis eben noch die seine und von ihm auch fast ausschließlich geformte war und die, wie man dann bemerkt, außer Westerwelle kaum Programm hat. was der Generalsekretär bereits bemerkt hat, weshalb er programmatische Arbeit einfordert. Einstweilen ist aber da, wo einst ein Programm gewesen sein könnte, erst einmal nichts, ein Loch. Und wie das zu erklären ist, was das eigentlich überhaupt ist, das sagt uns Kurt Tucholsky in seinem Essay zur soziologischen Psychologie der Löcher.
Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist. Das Loch ist ein ewiger Kompagnon des Nichtlochs. Loch allein kommt nicht vor, so leid es mir tut. Wäre überall etwas, dann gäbe es kein Loch. Aber auch keine Philosophie und erst recht keine Religion, als welche aus dem Loch kommt. Die Maus könnte nicht leben ohne es. Der Mensch auch nicht. Es ist beider letzte Rettung, wenn sie von der Materie bedrängt werden. Loch ist immer gut. Das Loch ist der Grundpfeiler dieser Gesellschaftsordnung, und so ist sie auch. Die Arbeiter wohnen in einem Finstern, stecken immer eins zurück, und zum Schluss pfeifen sie auf dem letzten. Ein paar Löcher weiter, und das Assessorexamen wäre ihnen sicher gewesen.
Kurt Tucholsky, Fortsetzung folgt. Parteien ohne Programm, sind sie noch zu retten, der Tag in HR2 Kultur. Und wir schauen jetzt mal weg von der FDP und schauen auf die Union. Und das machen wir mit Sabine Adler, Leiterin des Berliner Hauptstadtstudios von Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur. Guten Tag nach Berlin.
Guten Tag.
Was ist das Programm der Union eigentlich? Wo ist die Mitte? Wofür steht Angela Merkel? Sehen Sie da so etwas wie ein Programm? Oder ist es da auch die eine Person?
Wir sehen da ein Programm, was völlig zerfasert, was sich sozusagen im Laufe dieser Koalition und dieser Legislaturperiode in Luft auflöst, wo Bestandteile, die vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren doch wirklich in Stein gemeißelt zu sein schienen, sich also wie weggewaschen wirken. Ich denke an Wehrpflicht zum Beispiel. Und selbst wenn man den Koalitionsvertrag nimmt, in dem ja auch noch so einiges an Zielen niedergelegt worden ist. Wenn man diesen Koalitionsvertrag nimmt dann und vergleicht mit dem erstens, was getan worden ist und zweitens mit dem, was beabsichtigt wurde, da findet man auch nicht mehr viel. Also Parteiprogramm und Koalitionsvertrag sind sozusagen Makulatur. Es gibt heute die ersten Stimmen, die gesagt haben, man müsste jetzt eigentlich doch zumindest mal den Koalitionsvertrag neu verhandeln. Und in der Tat, es bleibt einfach kaum etwas übrig. Das erste habe ich genannt, die Wehrpflicht, die stand nicht im Koalitionsvertrag, war also überhaupt kein Punkt, der angegangen werden soll. Im Gegenteil, es gab ein Bekenntnis, dass man an der Wehrpflicht festhalten wolle, den Wehrdienst verkürzen wolle, aber natürlich nicht aussetzen. Und im Parteiprogramm der CDU steht natürlich die Wehrpflicht als Bekenntnis zur Wehrpflicht auf jeden Fall drin.
Schön, dass Sie uns daran erinnern. Das hatte ich jetzt schon ganz vergessen, dass es das mal gab. Wenn Sie sagen, den Koalitionsvertrag müsste man eigentlich neu verhandeln, dann müsste da ja etwas sein, was man dann zu verhandeln hätte. Sehen Sie da etwas? Außer vielleicht dem, was ganz neu gekommen ist, nämlich die Energiewende?
Das ist genau der Punkt. Das, was man verhandeln müsste, ist zum Beispiel auch die Steuerpolitik. Man müsste sich also von der gemeinsamen Anstrengung im September beziehungsweise dann vorgestellt im Herbst 2009 Steuern zu senken, müsste man sich wirklich mal schwarz auf weiß verabschieden. Man müsste sich definieren, wie eine Europapolitik beziehungsweise eine Euro-Stabilitätspolitik aussehen soll, die sich eben nicht nach jedem EU-Treffen oder sogar nach jedem Treffen mit dem französischen Präsidenten Sarkozy ändert. Also da vermisst man jegliche Art von Stabilität, von Voraussagbarkeit dessen, was die Kanzlerin Angela Merkel macht, aber auch was die Koalition will. Also das ist wirklich ein sich hangeln von Ereignis zu Ereignis, wenngleich man natürlich fairerweise sagen muss, es sind auch einschneidende Ereignisse. Eben die Finanzkrise und in deren Folge die Wirtschaftskrise und natürlich auch der GAU bzw. die Atomkatastrophe in Japan. Das sind Ereignisse, die verändern die Welt so sehr, dass man natürlich darauf reagieren muss und dass notfalls eben auch, so schwer es manchem fällt, Partei- und Koalitionsprogramme neu geschrieben werden müssen.
Es hieß ja mal in der Union, die CDU hätte die beste sozialdemokratische Kanzlerin, die die SPD nie hatte. Ist diese Kritik an der Kanzlerin inzwischen verstummt? Man hat ja gesehen jetzt das Beispiel FDP, was passiert, wenn der Chef geht.
Na, es ist zumindest insofern nicht verstummt, als das ja das schlechte Verhältnis zwischen FDP und CDU, was ja doch eine Überraschung war in der Koalition, als da doch anfangs Traumpartner zusammengefunden haben. Mhm. Das hat ganz viel mit der Sozialpolitik zu tun. Das hat das ungefähr vor einem Jahr oder ein bisschen mehr als vor einem Jahr, als das Bundesverfassungsgericht das Urteil zu Hartz IV gefällt hat, da tauchte ja eine FDP auf, die das machte, was man immer mit Guido Westerwelle in Verbindung brachte, nämlich auf jeden Fall erstmal reflexartig mit Geiz gegenüber den künftigen oder und jetzigen Sozialhilfeempfängern, Hartz-IV-Empfängern zu reagieren. Also keinen Cent mehr für die. Und da gab es, also für meine Begriffe hat damals die FDP eine wirklich große Chance verpasst, sich ein liberaleres Gesicht zu geben, denn sie hätte das Ganze natürlich auch aus der oder durch die Brille der Bürgerrechte, also dieses Recht auf Bildung für Kinder betrachten können. Das war eine Chance, die hat er ausgelassen. Er hat sich profiliert über die berühmte römische Dekadenz, die er vorgeworfen hat. Und das hat Merkel und Westerwelle doch sehr, sehr weit auseinandergebracht. Das ging so nicht. Das ging der Kanzlerin einfach viel zu weit, ohne dass sie jetzt auch gewillt war, ganz tief in die Tasche zu greifen. Das wollte sie auch nicht. Aber das ging viel zu weit.
Aber sie hat eine, ich habe es vorhin schon gesagt in der Sendung, eine Familienpolitikerin, die nicht die Familienpolitikerin ist, sondern Ursula von der Leyen, die Arbeitsministerin, die im Gewand der Arbeitsministerin immer noch Familienpolitik macht. Das ist ja ein Profil.
Das ist ein Profil, das aber, wenn wir mal uns mal die Säulen ansehen von der CDU, nämlich konservativ, liberal, christlich, da muss man ja sagen, das konservative Profil wird damit natürlich nicht gestärkt, denn Ursula von der Leyen steht nicht für eine konservative Familienpolitik, wir wissen es, sondern für eine liberale und moderne Familienpolitik. Und das andere, dass, wenn wir dann wirklich bei der Familienministerin wiederum bleiben, die ja auch eine CDU-Frau ist, dann muss man sagen, dann kommt ausgerechnet eben von einer CDU-Frau in einer schwarz-gelben Koalition der Vorschlag, die Frauenquote einzuführen. Das empfindet die Wirtschaft seit Jahren und Jahrzehnten als eine ungeheuerliche Bevormundung. Auch da ist man genau wieder dabei, etwas zu machen, was eigentlich mit beiden Parteien oder drei Parteien nicht zusammengeht.
Also das ist eher Gehangel, es ist nicht Programm.
Es ist überhaupt kein Programm, es ist immer ein Reagieren, wenngleich ich wirklich nochmal sagen muss, man muss natürlich auf aktuelle Entwicklungen reagieren, man muss sich da auch mal verabschieden, aber es ist doch sehr profillos.
Sabine Adler, Leiterin des Berliner Hauptstadtstudios von Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur, recht herzlichen Dank. Parteien ohne Programm sind sie noch zu retten, der Tag in HR2 Kultur. Schauen wir auf die ehemals zweite große Volkspartei, die inzwischen in einigen Gegenden dieser Republik die drittgrößte Partei ist, in Baden-Württemberg der Juniorpartner der künftigen Landesregierung. Schauen wir auf die SPD, die älteste der deutschen Parteien mit einem, Entschuldigung, einstmals klaren Profil. Ja, da mit der Klarheit ist es heute auch mit der Stimme nicht, dass ihr in den letzten Jahren, sagen wir im letzten Jahrzehnt, abhandengekommen ist. Was hat die SPD, jedenfalls einigermaßen viele Führungspersönlichkeiten, aber ein Programm? Peter Zudeik.
Brakelsieg, was für ein Name, was für ein Ort. Ein Stadtteil von Schieder-Schwalenberg, Kreis Lippe-Detmold. Frank-Walter Steinmeier ist in Brakelsieg geboren und aufgewachsen, hat dann Jurist gelernt, war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni und wurde 1993 Referent in Gerhard Schröders Staatskanzlei in Hannover. Ein Mann im Hintergrund, der auch gerne mit ins Bonner Kanzleramt gegangen wäre, aber da wurde Bodo Hombach Chef. Erst als der zurückgetreten wurde, durfte Steinmeier ran und arbeitete in Bonn wie später in Berlin ordentlich hinter den Kulissen, als Organisator, als Verwalter, als Manager der Macht. Politiker war er eigentlich nie, also Frontpolitiker. Seine Berufung zum Außenminister nach der Wahl 2005 kam, freundlich gesagt, überraschend. Und Vizekanzler wurde er nur, weil Franz Müntefering aus dem Amt ausschied. Kanzlerkandidat wurde Steinmeier im September 2008, weil der SPD-Vorsitzende Kurt Beck die Schnauze voll hatte von den monatelangen Intrigen der Parteifreunde in Berlin. Die Wahl vergeigte er dann ordentlich. 23% für die SPD, das waren -11,2% gegenüber 2005 und damit das schlechteste Bundestagswahlergebnis überhaupt. Zum Dank dafür musste Steinmeier dringend Fraktionsvorsitzender werden, ein Amt, das niemand dem Verlierer streitig machen wollte. Vor allem Sigmar Gabriel aus Goslar nicht, der im allgemeinen Durcheinander in der SPD nach dem Wahldesaster die Partei neu organisieren wollte. Weil auch in dem Fall keiner da war, der ihm den Job hätte streitig machen können oder wollen, ließ er sich zum Parteivorsitzenden küren und löste Franz Müntefering ab, der 2008 für Kurt Beck eingesprungen war, der 2006 für den kranken Matthias Platzek eingesprungen war, der 2005 Franz Müntefering abgelöst hatte, weil der keine Lust mehr hatte. So viel Stringenz muss sein in der Parteigeschichte. Gabriel ließ Steinmeier aus zwei Gründen gewähren. Er hatte niemand anderen für den Fraktionsvorsitz und wollte nicht gleich zwei Spitzenämter im Handstreich nehmen. Zweitens, er wusste genau, wie das ist, wenn man eine Wahl versemmelt. Im Dezember 99 war er niedersächsischer Ministerpräsident geworden, der dritte innerhalb einer Legislaturperiode. Als er bei der Landtagswahl 2003 im Amt bestätigt werden wollte, holte er 33,4%. Das waren minus 14,5, das schlechteste Ergebnis der SPD in Niedersachsen bis dahin. Die Rettung? Er wurde 2005 Bundesumweltminister, denn als stellvertretender Landesvorsitzender in Niedersachsen und zwischenzeitlich SPD-Beauftragter für Popkultur und Popdiskurs war er nun wirklich nicht ausgelastet. Und da sind sie nun. Zwei Politiker, die beide eine krachende Wahlniederlage eingefahren haben und nun an der Spitze einer Partei stehen, die von der Schwäche der Regierungsparteien partout nicht profitieren kann. Gabriel organisiert eine Strukturreform der SPD, will die Meinungsbildung von unten nach oben schaffen und freut sich wie Jeck, wenn die SPD in Rheinland-Pfalz 10% verliert und in Baden-Württemberg auf 23,1% abrutscht. Ein Steinmeier-Ergebnis, weil Mitregieren wichtiger ist als alles andere. Steinmeier wiederum fällt irgendwie nicht richtig auf, ist in der Fraktion mangels Konkurrenz aber weitgehend anerkannt und hat immer mehr damit zu kämpfen, dass er allmählich der letzte Schröderianer ist, zumindest in einer Führungsposition. Immer mehr in Partei und Fraktion wollen mit der von Steinmeier mitkonzipierten Agenda-Politik nichts mehr zu tun haben. Es gibt nur niemanden, der Steinmeier derzeit den Fraktionsvorsitz streitig macht. Irgendwie warten alle auf irgendetwas. Gabriel darauf, dass Steinmeier geht und ein Jüngerer kommt oder eine Jüngere. Steinmeier darauf, dass Gabriel den Kanzlerkandidaten macht und er dann den Fraktionsvorsitz noch ein wenig behalten kann. Und beide und alle anderen warten darauf, dass die SPD endlich aus dem 25-35% Ghetto befreit wird. Von wem auch immer.
Die SPD hat also nicht zwei Spitzen, sondern keine und nicht zwei Programme, sondern ein Nichtprogramm, das sie von ihrem letzten Kanzler geerbt hat und das niemand mehr haben will. Parteien ohne Programm. Sind sie noch zu retten? Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Kurt Tucholskys soziologischer Psychologie der Löcher.
Das Merkwürdigste an einem Loch ist der Rand. Er gehört noch zum Etwas, sieht aber beständig in das Nichts, eine Grenzwache der Materie. Das Nichts hat keine Grenzwache. Während den Molekülen am Rande eines Lochs schwindlig wird, weil sie in das Loch sehen, wird den Molekülen des Lochs festlig? Dafür gibt's kein Wort. Denn unsere Sprache ist von den Etwas-Leuten gemacht. Die Lochleute sprechen ihre eigene. Das Loch ist statisch. Löcher auf Reisen gibt es nicht. Fast nicht. Löcher, die sich vermählen, werden ein eines. Einer der sonderbarsten Vorgänge unter denen, die sich nicht denken lassen. Trenne die Scheidewand zwischen zwei Löchern. Gehört dann der rechte Rand zum linken Loch? Oder der linke zum rechten? Oder jeder zu sich? Oder beide zu beiden? Meine Sorgen möchte ich haben.
So viel Tucholsky für jetzt, folgt mehr. Jetzt aber kommen wir endlich zu der Partei, die bei den jüngsten Wahlen für ihr Programm gewählt wurde. Scheint zumindest so, zu den Grünen. Es hat über 30 Jahre und zwei katastrophale Atomunfälle lang gedauert. Aber jetzt ist die Partei knapp vor der Durchsetzung eines ihrer grundsätzlichen Ziele. Wobei es im Falle der Grünen nicht so war, dass sich die Partei ein Programm gab. Vielmehr hatte eine Bewegung ein Projekt und gab sich eine Partei. Claudia Sauter.
Ohne die Atomkraft gäbe es die Grünen nicht. Das ist die ironische Dialektik dieser Industrietechnik. Sie hat zwar Vorstände und Aktionäre von Energiefirmen wohlhabend gemacht, gleichzeitig aber die Partei hervorgebracht, die den Ausstieg aus der Atomkraft zum politischen Programm erhob, sogar regierungsfähig wurde und jetzt wahrscheinlich bald erreicht, was sie immer schon wollte. Die Ursuppe des Protests gegen die Atomenergie brodelte anfangs im Weinort Wiel. Die dortigen Winzer und Landwirte hätte man 1973 nicht mit sozialrevolutionären Utopien auf die Straße gebracht. Aber als der damalige christdemokratische Ministerpräsident Hans Filbinger Wiel zum Standort für ein Atomkraftwerk auserkor, da rollten 500 Traktoren durch die idyllischen Weinberge des Kaiserstuhls. Und empörte Winzerinnen entrollten Spruchbänder mit der Aufschrift »Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv«. Wiel war weit weg von den Frankfurter Wohngemeinschaften, wo 1973 über Strategien des revolutionären Kampfs gestritten wurde, nicht aber über Atomkraft. Das änderte sich erst zwei Jahre später, als die Wieler den Bauplatz des Atomkraftwerkes besetzten. Diese Aktion machte die Winzer und Bauern bundesweit bekannt. Und von da an entstanden überall, wo neue Atomkraftwerke gebaut werden sollten, Bürgerinitiativen nach badischem Vorbild. Sie waren die Vorformen der Grünen Partei. In diesen Initiativen engagierten sich bald nicht mehr nur Hausfrauen und Landwirte, sondern immer mehr Physiker, Ingenieure und Techniker, Rechtsanwälte ebenso wie Studenten. Diese heterogene soziale Bewegung suchte nach einer politischen Form, nach einer Richtung, nach einer moralischen Stimme, der von Petra Kelly.
Wir lehnen atomare Bomben und Reaktoren überall ab, denn Bomben und Reaktoren sind nicht voneinander zu trennen.
Petra Kelly kam aus der SPD und aus der Friedensbewegung. Sie gehörte 1979 zu den Gründungsmitgliedern der Grünen. Natürlich hatten auch die Spontis und Häuserkämpfer aus Frankfurt rasch erkannt, welches Potenzial in dieser neuen sozialen Bewegung steckte, was man politisch aus ihr machen könnte. Die Strategen der Revolution bekamen leuchtende Augen. Wir müssen hier nicht noch einmal erzählen, wie bösartig sich Realos und Fundamentalisten in der noch jungen Partei in den 80er und frühen 90er Jahren gestritten haben. Etwas aber hielt sie selbst in den bittersten Debatten zusammen. Das Feindbild Atomenergie. Schließlich hatte man sich gemeinsam mit der Polizei geprügelt. In Wackersdorf, in Brockdorf, in Gorleben. Und Schlachten binden eben ein Leben lang. Weit besser als Parteiprogramme. Jedenfalls solange der Castor rollt und Atommeiler dampfen. Als dann der grüne Bundesumweltminister Jürgen Trittin 1999 im Bundestag der Atomindustrie auch noch mit gesetzlich verordnetem Ausstieg drohte, da war das wie der achte Schöpfungstag in der Geschichte der Partei.
Wenn die Atomindustrie darauf setzt, dass diese Regierung eine für sie vorübergehende Erscheinung ist und sie glaubt, diesen Atomausstieg aussitzen zu können, dann hat sich die Industrie getäuscht.
Das Thema Atomenergie hat sich eine Partei gesucht. In der fortschrittsgläubigen SPD konnte es nicht landen. Also entstanden die Grünen. Sie mussten nur einsammeln, was Wirtschaftsberater zynisch Humankapital nennen. Menschen unterschiedlichster Herkunft. Am Anfang waren es die Jungen, die der Partei Dynamik verliehen. Heute wählen sie auch über 60-Jährige. So ändern sich die Zeiten. Nur die Atomkraft ist geblieben. Noch.
Reinhard Schlenkert, einer der beiden Chefs der Wahlforscher von Infratest DEMAP. Guten Tag.
Guten Tag.
Normalerweise schauen wir mit Ihnen immer auf die Entwicklung der Parteienlandschaft. Wohin entwickelt sich welche Partei und welche Wählerströme wandern von der einen zur anderen? Heute wollen wir den Fokus einmal etwas anders setzen und auf die Wähler schauen. Nicht, wie sieht die Parteienlandschaft in Deutschland aus, sondern wie sieht die Wählerlandschaft aus? Lässt sich so etwas mit Ihren Erhebungen auch machen?
Ja, na klar. Wir schauen natürlich auch nicht immer nur, welche Partei wurde gewählt, sondern schauen uns natürlich auch an, welcher Typ von Mensch hat was aus welchem Grund gewählt.
Und wenn Sie jetzt auf die jüngsten Wahlergebnisse gucken, Baden-Württemberg zum Beispiel, wenn Sie da schauen, wir haben das alles am Wahlabend schon mal gesehen, wir haben gesehen, wie viele Menschen aus dem Lager der bisherigen Nichtwähler plötzlich Grüne gewählt haben. Was hat die angetrieben? Die Grüne Partei?
Nein, eigentlich nicht. Denn wir fragen immer ziemlich klar, warum haben sie denn die Partei gewählt? Lag es am Spitzenkandidat? Lag es daran, weil sie schon lange emotional an diese Partei gebunden sind? Oder sind es die Lösungsvorschläge, die diese Partei unterbreitet hat? Und wenn wir uns das mal in Baden-Württemberg anschauen, gerade bei den grünen Wählern, haben uns 86% gesagt, das lag an der Frage Umwelt und Energie. Das war das Allerwichtigste. Und wenn man fragt, wie viel war denn der Spitzenkandidat in Baden-Württemberg, Herr Kretschmann, der wichtigste Wahlfaktor, waren es sage und schreibe 7%.
Also es wurden nicht Kandidaten gewählt, sondern es wurden Themen gewählt. Wenn wir uns jetzt die Parteilandschaft dann doch in Deutschland anschauen, das ist ja unser Thema heute im Tag, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir doch, eigentlich gibt es fast keine Parteien mehr mit Themen. Das haben wir ja eben Revue passieren lassen. Da sind nur die Grünen übrig geblieben. Das heißt, wenn ein Wähler sich um Themen kümmert, wenn er wirklich Themen wählen will, wenn er Themen setzen will mit seiner Stimme, dann muss er die Grünen wählen.
Naja, ganz so einfach ist natürlich nicht. Wir fragen ja nicht nur nach Themen, sondern wir fragen auch immer nach dem Kompetenzlösungszutrauen zu Parteien. Wir fragen natürlich, wer Welche Partei trauen Sie am ehesten zu, die wirtschaftlichen Fragen zu lösen? Wer steht für soziale Gerechtigkeit? Wer löst das? Und da haben die Grünen natürlich im Moment das populärste Thema überhaupt. Sie standen immer mit 2/3 ganz vorne bei Umwelt. Aber nach den Ereignissen in Japan hat es eine richtige Welle von Sympathieträgern für die Grünen gegeben, die gewählt haben, aus den Gründen der Energiepolitik, wegen der Frage der Atomkraftwerke und der Atomsicherheit. Aber es haben natürlich auch sehr viele Menschen, auch in Baden-Württemberg, CDU gewählt, weil sie der CDU die größte wirtschaftliche Kompetenz zutrauten.
Wenn man den Parteien jetzt was raten könnte aus diesen Wahlergebnissen heraus, wäre das, gebt euch Themen, sucht euch eure Themen und stellt die nach vorne und lasst die Kandidaten mal ein bisschen im Hintergrund?
Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Wenn Sie natürlich super Kandidaten haben, wir hatten ja Ole von Beustma in Hamburg, der das alles gerissen hat, oder wir hatten auch Biedenkopf in Sachsen, da war es tatsächlich die Person, der man vertraute, dass die Sachen schön gelöst wurden. Aber je weniger herausragend Spitzenpolitiker sind, desto wichtiger sind die Themen. Und das muss man natürlich jeder einzelnen Partei sagen, ihr braucht ein Thema, ihr braucht tatsächlich eine Kernkompetenz, die ihr dem Wähler vermitteln müsst.
Und diese Kernkompetenz muss man dann glauben, was die FDP zurzeit ja sagt, ist, wir müssen Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, so als könnte man jetzt mal irgendwie die Dusche aufdrehen und da kommt dann Glaubwürdigkeit raus. Wodurch entsteht denn Glaubwürdigkeit bei den Wählern?
Na, also Glaubwürdigkeit, mit Glaubwürdigkeit haben fast alle Parteien zu kämpfen. Es gibt also immer eine Mehrheit aller Wähler in Deutschland, die sagen, die Parteien machen nach den Wahlen sowieso nicht das, was Sie vorher sagen, das ist bei den Grünen am geringsten entwickelt. Aber wenn wir auf die FDP kommen, die FDP hat natürlich lange, lange Zeit als eine Partei, die am meisten von Finanzen und von Steuern verstanden hat, dagestanden. Und im Moment haben wir sie in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nur in dem einzigen Gebiet gemessen, das ist Wirtschaft gewesen. Und Vertrauen und Kompetenz in dem Gebiet wieder zu erlangen, ist ein hartes Stück Arbeit.
Reinhard Schlinkert, einer der beiden Chefs der Wahlforscher von Infratest DIMAP. Recht herzlichen Dank. Parteien ohne Programm, sind sie noch zu retten? Unser Thema im Tag in HR2 Kultur. Und hier folgt Teil 3 aus Kurt Tucholskys soziologischer Psychologie der Löcher.
Wenn ein Loch zugestopft wird, wo bleibt es dann? Drückt es sich seitwärts in die Materie? Oder läuft es zu einem anderen Loch, um ihm sein Leid zu klagen? Wo bleibt das zugestopfte Loch? Niemand weiß das. Unser Wissen hat hier eines. Wo ein Ding ist, kann kein anderes sein. Wo schon ein Loch ist, kann da noch ein anderes sein? Und warum gibt es keine halben Löcher? Das Ding an sich muss noch gesucht werden. Das Loch ist schon an sich. Größenwahnsinnige behaupten, das Loch sei etwas Negatives. Das ist nicht richtig. Der Mensch ist ein Nicht-Loch und das Loch ist das Primäre. Das Loch ist die einzige Vorahnung des Paradieses, die es hienieden gibt. Wenn sie tot sind, werden sie erst merken, was Leben ist. Verzeihen Sie diesen Abschnitt. Ich hatte nur zwischen dem vorigen Stück und dem nächsten ein Loch ausfüllen wollen.
Kurt Tucholsky. Und wir kommen zu Professor Hans-Jürgen Puhle, Politikwissenschaftler an der Universität Frankfurt. Guten Tag, Herr Professor Puhle.
Guten Tag.
Sie haben sich um die Entwicklung der politischen Systeme und deren Parteien und Verbände gekümmert. Wir reden nun seit Jahren von der Politikverdrossenheit der Deutschen, in jüngerer Zeit etwas genauer auch Politikerverdrossenheit genannt. Nun sind bei den jüngsten, vor allem in Baden-Württemberg, den abgehaltenen Wahlen viele bisherige Nichtwähler, ich habe es gerade gesagt, dann doch zur Wahl gegangen. Und sie haben sich, wie eben gehört, an Themen, nicht an Kandidaten orientiert. Bedeutet das einen Paradigmenwechsel in der Politik?
Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Es setzt sich hier nur eine Entwicklung fort, die wir schon ein paar Jahrzehnte haben in der Entwicklung der sogenannten Volksparteien, die in der Wissenschaft Catch-all-Parties heißen, also Parteien, deren Hauptziel die Maximierung der Wählerstimmen ist und die deshalb gehalten sind, ihre programmatischen Formulierungen so soft und so wolkig wie möglich zu halten, um keine Wähler zu verprellen. Das ist eine alte Entwicklung und das gilt eigentlich für alle Parteien bei uns. Vorhin wurde bei Ihnen gesagt, dass Sie, außer den Grünen, hätten die Parteien keine Themen mehr. Dem würde ich widersprechen. Die haben eigentlich alle dieselben Themen und sie versuchen sozusagen in wolkiger Weise doch ein bisschen Profil zu zeigen in Bezug auf diese Themen und das eine Thema mehr in den Vordergrund zu stellen als die anderen und dieses Profil so deutlich zu machen, dass sie sich von den anderen Parteien unterscheiden. Das gelingt oft nicht. Und hier kommen wir, glaube ich, zum Kern des Problems. Wenn man fragt, welche Parteien brauchen wir, stellt man, glaube ich, die falsche Frage. Die Frage ist, welche Politiker braucht das Land und welche Führungsqualitäten brauchen diese Politiker? Welche Führungsqualitäten erwarten die Leute von den Politikern? Und da stimmt natürlich das, was gerade über die Glaubwürdigkeit gesagt wird. Glaubwürdigkeit ist das A und O für die Stimmenvergabe der Politiker. Daraus erklärt sich auch etwa in der Energiefrage und in der Stuttgart 21-Frage der große Erfolg der Grünen in Baden-Württemberg.
Aber wir haben ja gerade gehört, dass es gerade nicht der Politiker Kretschmann, der da vorne stand, gewesen ist, sondern dass es eben das Thema Atomenergie, vielleicht auch das Thema Stuttgart 21 war, wo die Grünen klar gestanden haben und Positionen gezeigt haben, aber eben die Grünen, nicht der eine Mann.
Ja, ja, sicher, das ist richtig, aber gleichzeitig braucht jede Partei Politiker, die das, was in ihrem Programm steht, politisch vermitteln. Hm. Und da, denke ich, haben die Grünen in diesem Glücksfall Baden-Württemberg, ich könnte mir auch andere Landesverbände der Grünen vorstellen, wo das überhaupt nicht gelungen wäre mit dem gegenwärtigen Personal. Insofern muss immer beides zusammenkommen. Die Parteien brauchen ein hinreichendes Profil, sie müssen Schwerpunkte setzen und sie müssen ein glaubwürdiges personelles Angebot haben. Das ist, denke ich, im Moment die besondere Schwierigkeit.
Wenn Sie das, was Sie vorhin Catch-all-Partys genannt haben, also das, was wir immer Volksparteien nennen, wenn das nicht mehr so funktioniert mit der Abgrenzung zueinander, weil, wie Sie ja schon ausgeführt haben, die Formulierungen so wunderschön wolkig sein müssen, wenn das vielleicht nicht das ist, was die Leute wirklich nachfragen, wenn, um mal von der Nachfrageseite zu gucken, der Wähler eigentlich Klarheit haben möchte nach so viel Wolkigkeit, so viele Jahre. Was dann?
Ja, das haben wir auch in internationalen Studien in Europa, in Südeuropa, in Spanien oder Frankreich durchaus festgestellt. Es gibt immer wieder sozusagen Pendelschläge zurück, wenn die Parteien allzu wolkig oder allzu ähnlich geworden sind und wenn dann bestimmte Issues plötzlich ganz wichtig sind und bestimmte Kontroversen in der Gesellschaft diskutiert werden, dann verlangen die Leute im Grunde, dass die Parteien sich wieder zurückentwickeln zu Programmparteien, jedenfalls punktuell. Es ist ja alles sehr fragmentiert und punktuell heutzutage in der Parteienpolitik. Und zumindest für eine Wahl oder für ein paar Monate wird dann tatsächlich wieder handfest programmiert. Dramatisch gestritten und wer dann die Nase voll vorn hat, hat Standortvorteile in diesem Moment.
Könnten wir an so einem Moment sein, wo plötzlich Programm gefragt wäre und die Parteien, die jetzt eins hätten, wären vorne?
Ich denke, das ist so, ja. Aber andererseits muss man gleich dazu sagen, wenn Sie sich einen Fundi-Ideologen früherer Zeiten an die Stelle von Herrn Kretschmann denken, dann hätte das auch mit den Grünen in Baden-Württemberg nicht funktioniert.
Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Ich glaube, Herr Kretschmann war mal einer.
Ja, das ist richtig. Das hat er ja auch nie verborgen.
Professor Hans-Jürgen Puhle, Politikwissenschaftler an der Universität Frankfurt, recht herzlichen Dank für diesen Punkt, den wir an dieser Stelle setzen, nämlich den Punkt, an dem der FDP dann doch vielleicht der Generalsekretär das Recht hat, zu sagen, wir brauchen ein Programm, denn das könnte zählen in Zukunft. Parteien ohne Programm, sind sie noch zu retten, der Tag in HR2 Kultur. Man muss die alten Parteien, die gerade erst mühevoll in jahrelanger Kleinarbeit inhaltlich entkernt worden sind, übrigens nicht unbedingt mit neuen Inhalten füllen. Es geht auch anders, noch ganz anders. Wenn das zu mühsam wäre, dann könnte man auch ganz einfach die alte Partei alt sein lassen und eine neue gründen. Wir machen das heute schon mal vor und gründen eine neue liberale Partei, denn da ist ja bekanntlich eine Marktlücke entstanden. Anne Kapitza.
Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Die Mitte ist bürgerlich. In der Mitte entsteht ein neuer Fluss, die neuen Bürgerlichen. Blau-gelb fließt es aus den Bergen von Rechtsliberalistan und grün aus Linksliberalistan. Es entsteht Ein bürgerlicher Parteientraum in Türkis. Das geht erst jetzt, da der Kläffer Westerwelle fort ist. Er war es, der den Baum ausgrenzte und den Hirsch aus dem liberalen Hochwald vertrieb. Nun werden die Bürgerrechts- und Sozialliberalen wieder geholt. Es wird neubürgerlich modernisiert. Die Grünen haben das schon längst hinter sich. Das K-Gruppen Strickliesel und Spontiflair ist längst abgelegt und konservativ neu-öko-spießige Leute wurden dazugeholt. Gemeinsam also nun die neuen Bürgerlichen. Wer da denkt, grün und blau-gelb, das sei wie Feuer und Wasser, irrt. Pech und Schwefel sind das. Beispiel: eine berühmte Wohngemeinschaft zweier deutscher Europaabgeordneter in Brüssel. Cem Özdemir von den Grünen und Yorgo Katsimakakis von der FDP. Hinter dem gleichen Klingelschild. Sprösslinge der verfeindeten Griechen und Türken, so friedlich unter einem Dach als Segelmann auf einem Katamaran auf der türkisfarbenen Ägäis. Beide mixen sich ihren Drink aus 40-prozentigem Blue Curaçao für das gemeinsame Wählerpotenzial, einem Schuss gewaltfrei gepresster grüner Limetten und vielleicht noch garniert mit Piratenflagge. Denn auch die Freiheit fürs Internet-Splitterpartei Piraten sind ja Fisch vom Fleische des politischen Liberalismus. Eine Vereinigungsfeier auf dem Clubschiff La Bourgeoise. Ahoi, neue Bürgerliche. Noch bekriegen sich Grün und Blau-Gelb offiziell, aber das ist wie bei Benzin und Waschmittel. Je ähnlicher das Produkt, je größer das Marktpotenzial, desto lauter muss die Werbekampagne sein. Was wie ein Streit scheint, ist aber in Wahrheit Marktsegmentierung der neubürgerlichen Wählerschichten. Dort vermutet man die Wählerpotenziale der Zukunft, die Leistungsträger und Multiplikatoren. Der Business-Typ mit der blau-gelben Krawatte und die kommunikative Leistungsträgerin mit dem grünen Seidentuch stehen bereits auf der Nachbarschaftsfete beieinander. Man traf sich schon global parlierend und lokal auf dem Wochenmarkt shoppend. Auf beider Hausdach blinkt ein Solarpanel, beider PKWs ziert ein Blue Efficiency Hybrid Dynamics Schildchen. Sie stehen beide auf Freiheit und soziale Verantwortung, Ökonomie und Ökologie, mehr Staat und weniger Staat. Und vielleicht bekommen Sie, wenn Sie Ihre Zugewinngemeinschaft vertraglich besiegelt haben, einen Sprössling. Den schieben Sie dann zum Frühförder-Qigong für Teilhochbegabte. Und Sie prosten Ihren gleichfalls neubürgerlichen Nachbarn mit türkisfarbener Bionade zu. Und Sie wissen, unser Viertel ist schön. Am Pastinaken stand kaum ein Migrant, alles so schön neubürgerlich hier. Ein Prosit auf die neue politische Kraft, auf die neuen Bürgerlichen.
Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, den Tag gibt's wie immer zum Nachhören unter www.hr2kultur.de. Dort können Sie auch unseren Newsletter bestellen, wenn Sie immer unsere Themen wissen wollen, oder Sie folgen uns bei Twitter. Dort sind wir der Tag in einem Wort. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schmidt.
HR2 Kultur Podcast.
Der Tag gehört Ihnen.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.